Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maria Elmenreich. Vom Geburtstagskind des Tages zu sprechen, ist vielleicht etwas heikel, wenn von Deutschlands bekanntestem und einflussreichstem Philosophen unserer Zeit die Rede ist. Nennen wir Jürgen Habermas also lieber den Jubilar des Tages. 95 Jahre alt wird er heute. Wir blicken auf sein Schaffen und auf die Diskussionen, die er damit ausgelöst hat. Außerdem wird es in dieser Kultur-Heute-Ausgabe um die Kunst der Käthe-Kollwitz-Preisträgerin Sandra Vasquez de la Orra gehen, um eine Krabat-Premiere in Cottbus und um eine Veranstaltung mit dem Titel »Georgien zwischen Widerstand und Isolation«. Auch im hohen, im geradezu biblischen Alter meldet sich Jürgen Habermas zu Wort, ob es um Russlands Krieg in der Ukraine geht, um die Reaktionen der Bundesregierung darauf oder um den 7. Oktober, als die Hamas in Israel gewütet und gemordet hat. Habermas Stimme wird gehört, ihr wird heftig widersprochen und applaudierend zugestimmt. Einer, der sich mit dem Denken und Schreiben von Jürgen Habermas intensiv auseinandergesetzt hat, ist Philipp Felsch, Professor für Kulturgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität und Habermas-Biograf. Im Programm von Deutschland von Kultur hat Philipp Felsch am heutigen 95. Geburtstag von Jürgen Habermas seine Eindrücke von einem Besuch bei ihm im vergangenen Herbst geschildert. Einen düsteren, fast fatalistischen Gesprächspartner habe er getroffen.
Habermas fürchtet eine gesellschaftliche Regression, einen Rückfall in kriegerische, militaristische Verhaltensweisen. Und die Bundesrepublik ist für ihn nicht zuletzt ein Lernfortschritt gewesen in eine postheroische Mentalität. Und außerdem befürchtet er den Abstieg des Westens als politisches Projekt und normative Idee. Und deswegen guckt er, glaube ich, sehr, sehr düster in unsere Gegenwart hinein.
Philipp Felsch, Autor des Buches Der Philosoph, Habermas und wir. Ob hunderte Seiten oder lange Radiostunden, gerecht wird man dem Habermas-Oeuvre wahrscheinlich nie. Pablo Diaz aber nimmt uns mit auf eine kurze Reise durch den Habermas-Kosmos.
Jürgen Habermas war und ist ein Citoyen im Sinne der Aufklärung. Ein engagierter Bürger und Intellektueller, der nie aufgehört hat, sich politisch einzumischen und dabei oft auch gegen den Strom geschwommen ist. Berühmt zum Beispiel seine Kritik an der Studentenbewegung um Rudi Dutschke. Scheinrevolutionäre nannte er die damals revoltierenden Studenten. 1999 beschrieb er öffentlich und mit einer Prise Humor seinen politischen Werdegang, als er mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet wurde.
Für Leute wie mich enthält ein solcher Preis ja auch eine Mitteilung, dass er, der Preisträger, nun, auch wenn er vom linken Rande herkommt, in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist.
Aber Habermas hat sich nie parteipolitisch einnehmen lassen, auch wenn er sich selbst im linken Wissenschaftsspektrum angesiedelt hat. Das hat auch damit zu tun, dass er die marxistische Gesellschaftstheorie in seinen Arbeiten mit aufgriff. Nur eine verfassungstreue Linke, so der Philosoph, könne in der Demokratie Reformen bewirken. Eine Einsicht, die viele Jahrzehnte später von einem seiner ehemaligen Studenten geteilt wurde, dem späteren deutschen Außenminister Joschka Fischer.
Ich war damals sehr entsetzt, wie er das nur sagen konnte, aber auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung mit dem Umgang mit Gewalt, muss ich im Nachhinein sagen, er hat da den Finger recht früh und völlig zu Recht auf den entscheidenden Punkt gelegt. Er hatte recht.
Ausgangspunkt der Philosophie von Jürgen Habermas ist seine Lebenserfahrung im Schatten des Nationalsozialismus. Wie konnte es zu den Verbrechen der Nazis kommen? Wieso konnten sie so weit gehen? Und wie kann man verhindern, dass so etwas noch einmal passiert? Diese Fragen bilden die Grundlage seines Denkens. In beinahe 50 Büchern und unzähligen Essays und Artikeln hat er versucht, seine Theorie des kommunikativen Handelns zu skizzieren. Habermas glaubt an die Macht der Kommunikation und ihre Bedeutung für das demokratische Leben. Auch heute noch schaltet er sich in politischen Debatten ein. Zuletzt, als er eine Stellungnahme zum Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen abgab. Darin schreibt er, Zitat,
»Das Massaker der Hamas in der erklärten Absicht, jüdisches Leben generell zu vernichten, hat Israel zu einem Gegenschlag veranlasst. Wie dieser prinzipiell gerechtfertigte Gegenschlag geführt wird, wird kontrovers diskutiert. Bei aller Sorge um das Schicksal der palästinensischen Bevölkerung verrutschen die Maßstäbe der Beurteilung jedoch vollends, wenn dem israelischen Vorgehen genozidale Absichten zugeschrieben werden.«
Natürlich sorgte auch diese Stellungnahme für Kontroversen, macht aber deutlich, dass Habermas' Stimme immer noch Gewicht hat.
Zum 95. Geburtstag des Philosophen Jürgen Habermas eine Würdigung von Pablo Diaz. Von Künstlern für Künstler wird der Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste vergeben. Keine Jury, also aus Kritikern, Kuratorinnen oder Kunsthistorikern, trifft die Entscheidung, sondern der Käthe-Kollwitz-Preis ist eine Auszeichnung, wenn man so will, unter kundigen Kolleginnen und Kollegen. Große, bereits viel beachtete Namen finden sich in der Preishistorie, aber auch vergleichsweise Unbekannte, denen erst durch den Kollwitz-Preis Aufmerksamkeit zuteil wurde. Weder so richtig in die eine noch in die andere Kategorie passt die Preisträgerin 2023, die in Deutschland lebende chilenische Künstlerin Sandra Vázquez de la Hora. Sie konnte sich nicht nur über 15.000 Euro Preisgeld freuen, sondern auch über eine Ausstellung ihrer Werke in der Akademie der Künste. Heute Abend wird sie eröffnet und unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sie sich am Vormittag anschauen können. Carsten, aufgewachsen ist Sandra Vázquez de la Hora unter der Pinochet-Diktatur in Chile und das hat Spuren in ihrem Werk hinterlassen, oder?
Ja, die Erinnerung an die Pinochet-Diktatur Maya trägt viel zur politischen Grundierung des Werkes von Sandra Vázquez de la Hora bei. Sie selbst sagt ja von sich, sie sei durch diese Zeit traumatisiert. Sie gehe seitdem auf keine politischen Kundgebungen mehr, sondern ihre Zeichnungen und ihre Kunst seien quasi ihre Art von Protestkundgebung. Am deutlichsten auf die Pinochet-Zeit bezogen zeigt sich das, finde ich, in dieser Ausstellung an einer raumgreifenden Wandinstallation aus lauter flachen weißen Porzellantellern. Auf einige dieser Teller sind Augen gemalt, Blut unterlaufen, gespalten, zerstört, kann man zusammenfassen. Das bezieht sich darauf, dass die chilenische Armee in Proteste gegen das Regime mit Waffengewalt aufgelöst hat, indem die Soldaten auf die Augen der Demonstrierenden gezielt haben, was dann auch eben die traumatischen Erfahrungen der Künstlerin andeutet, die als junge Frau Augenzeugin wohl dieser brutalen Attacken wurde.
Zeichnungen hast du gerade schon erwähnt und die machen ja den Großteil ihres Werkes aus. Wie sehen die aus?
Ja, sie bilden in der Tat den Hauptteil des Werkes, überwiegend mit Bleistift oder Graphit gezeichnet, mit Aquarellfarben teilweise koloriert. Und eine Besonderheit materieller Art besteht darin, dass Sandra Vázquez de la Hora viele ihrer Zeichnungen mit flüssigem Wachs tränkt, sodass das Papier so transparent wird und die Zeichnungen von beiden Seiten zu sehen sind und zugleich so wie unter einer durchsichtigen Schicht irgendwie verborgen wirken, so halb verborgen. Das passt so zu dieser traumartigen, surrealen Welt, zu diesem Charakter des Surrealen, den sie ihren Zeichnungen verleihen will. Oft erkennt man so menschliche Figuren oder Mischwesen aus Mensch und Tier. Die Körper gleichen manchmal Landschaften oder Gebäuden oder der Blick in das Körperinnere wird freigegeben. Der Körper mitunter auch ganz mit Symbolen übersät. In diesen Darstellungen von Körpern verschmelzen einfach bei ihr Mythen, Legenden, auch ja erotische Fantasien, literarische, kunsthistorische Zitate, die verbinden sich mit so ganz unguten Erinnerungen, wie eben auch schon erwähnt. Frauenkörper erscheinen oft als gefesselt, als zerteilt, manchmal sehr drastisch oder sie wirken so in meditative Versenkung, wie in so einem Heilschlaf. Oder sie verschmelzen mit der Landschaft, werden buchstäblich zu Mutter Natur. Und das verbindet sie dann so mit Mutterfiguren aus dem Synkretismus indigener Spiritualität. Und diese ja surreal-mystischen Welten erweitert sie also quasi permanent in ihren Zeichnungen mit dieser Spannung zwischen Trauma und Heilung, sowie so eine kulturalisierte Form von innerem Widerstand gegen jede Art von Zwang und Diskriminierung.
Nun ist ja diese Ausstellung Das Rauschen des Kosmos verbunden mit der Auszeichnung durch den Käthe-Kollwitz-Preis. Was verbindet denn Sandra Vázquez de la Hora mit der Namensgeberin des Preises, also mit Käthe-Kollwitz?
Ja, sie lebt ja schon seit fast 30 Jahren in Deutschland, hat hier unter anderem bei Rosemarie Trockel an der Kunstakademie Düsseldorf auch studiert, ist natürlich auch bestens, wie ich festgestellt habe, mit der Tradition, würde ich sagen, der starken Frauen in der Kunst vertraut, also auch mit dem Werk von Käthe-Kollwitz. Und die offensichtliche Gemeinsamkeit ist natürlich erstmal schon das Medium der Zeichnung, der figürlichen Zeichnung, die auch so einen sozialen und politischen Hintergrund aufweist. Und auch diese erwähnte Spannung zwischen Trauma und Heilung, bei Kollwitz äußert sich das ja in diesem berühmten Thema der trauernden Mutter, die ihre Kinder an den Krieg verliert. Und Kollwitz wird auch zitiert mit dem Satz im Katalog, dass sie mit ihrer Kunst da wirken wolle, wo die Menschen ratlos und hilfsbedürftig sind. Und das, finde ich, passt sehr genau auch auf das Motiv, auf den Impetus bei Sandra Vasquez de Laura.
Carsten Probst über die Ausstellung Das Rauschen des Kosmos in der Akademie der Künste in Berlin. Werke von Sandra Vasquez de Laura sind ab morgen im Hanseatenweg zu sehen. Georgischer Traum heißt die Regierungspartei der Kaukasusrepublik am Schwarzen Meer. Doch was für die einen ein Traum sein mag, ist für andere ein Albtraum. Stellvertretend dafür steht das sogenannte Agentengesetz. Das richtet sich gegen zivilgesellschaftliche Akteure, gegen NGOs, gegen freie Medien und Kulturschaffende, die Gelder aus dem Ausland erhalten. Georgien, das eigentlich auf EU- und NATO-Kurs ist, folgt mit diesem Gesetz bestem russischem Vorbild. Die Proteste dagegen waren laut und wütend und weit über die Hauptstadt Tiflis hinaus zu vernehmen. Doch die Regierungspartei Georgischer Traum gibt sich unbeeindruckt. Über Georgien zwischen Widerstand und Isolation wurde gestern im Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschung diskutiert. Cornelius Wühlenkämper hat den Abend für uns verfolgt.
Das unlängst verabschiedete Gesetz über die Transparenz ausländischen Einflusses spitzt einen radikalen Kurswechsel der georgischen Regierung zu. Der habe sich spätestens seit dem Amtsantritt von Kulturministerin Thea Tsoulukiani 2020 abgezeichnet, so die georgische Autorin, Dramatikerin und Regisseurin Nino Haratischvili am Rande der Veranstaltung.
Es gab ganz deutliche Zeichen und Anzeichen, dass man anfängt, die Kultur zu instrumentalisieren und zu Propagandazwecken auch zu nutzen und letztlich ja irgendwie konform zu gestalten. Schon sehr viele Jahre gibt es eben diese Versuche, vor allem seit es diese Kulturministerin gibt, die es auch sehr unverblümt macht und in keinster Weise irgendwie da Versuche unternommen werden, was zu kaschieren.
Innerhalb nur weniger Monate ersetzte die Kulturministerin das Führungspersonal fast aller staatlichen oder staatlich geförderten Kulturinstitutionen durch regimetreue Beamte, ungeachtet deren Eignung. Die neue Direktorin des Ethnographischen Museums etwa leitete zuvor die georgische Strafvollzugsbehörde, Georgiens wichtigstes Filmfestival, das Schriftstellerhaus, Kunstmuseen, Theater und viele weitere Einrichtungen wurden bereits dem neuen Regierungskurs der Partei Georgischer Traum angepasst. Das Gesetz zur Transparenz ausländischen Einflusses ist derweil nur der Auftakt grundlegender Reformen, sagte auf dem Podium in Berlin der Literaturwissenschaftler Saal Andronikaschwili. So kündigte Premierminister Irakli Kupaschidze eine umfassende Bildungsreform an, zu der auch die erklärte Absicht gehört, alle georgischen Schulbücher innerhalb von 2 Jahren auf einen, so wörtlich, patriotischen Geist hin umzuschreiben.
Man kennt das aus Russland, wie solche Schulbücher umgeschrieben werden. Das sind keine Schulbücher mehr, sondern das sind eben Propagandabücher für Kinder, und so etwas will auch die georgische Regierung in Georgien tun. Sie will sozusagen wahrscheinlich mit diesem neuen Hochschulgesetz, das erst im September kommt, den Universitäten ihre Autonomie nehmen, und das würde bedeuten, dass die Regierung auch Forschungsthemen, Bildungsthemen komplett kontrolliert.
Hintergrund der Kaskade repressiver und antidemokratischer Gesetze und Gesetzesvorhaben dürften die im Oktober anstehenden Parlamentswahlen sein, in der die Regierungspartei Georgischer Traum um die Mehrheit bangen muss. Die Wahlen würden zwar frei, aber nicht fair, betonte bei der Veranstaltung der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth. Weitreichende Medienplattformen stünden in Georgien ausnahmslos unter Regierungskuratel und könnten massiv in den Wahlkampf eingreifen. Das neue Transparenzgesetz zwingt Bildungseinrichtungen, Medien, zivile Organisationen und Vereine dazu, ausländische Finanzierungen anzugeben. Das sei bei so gut wie allen der 200 gemeinnützigen Vereine des Landes der Fall, so die Historikerin Anna Makvelashvili, die sich auch in zivilen Bildungsinitiativen engagiert. Wer sich nicht registriere, riskiere existenzbedrohende Geldstrafen.
Wir werden das nicht unterschreiben, weil das ist für mich also auch die Frage der Würde. Ich habe 25 Jahre lang gearbeitet, wirklich auf Grassroot. Also viele Politiker und unsere Parlamentsabgeordnete waren nie in diesen Dörfern und haben nie mit diesen Menschen gesprochen, haben keine Ahnung, was diese Menschen überhaupt brauchen. Ja, die Bevölkerung da, und jetzt bin ich Agentin. Damit bin ich nicht einverstanden.
Die Kulturszene war nicht nur das erste Ziel der regressiven Politik, auch im Widerstand spielen Kulturschaffende eine wichtige Rolle, indem sie etwa staatliche Preise oder Festivals boykottieren. Die Autorin Nino Haratischvili wandte sich unlängst gemeinsam mit anderen in einem offenen Brief gegen den an diesem Freitag anstehenden Empfang in Berlin. Im Hotel Adlon soll Georgiens Nationalfeiertag und zugleich die erstmalige Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft begangen werden. Dort sollten Regierungsmitglieder, die Georgiens Weg nach Europa versperren, eigentlich nicht willkommen sein, heißt es im Brief. Die Diskussion über Georgien zwischen Isolation und Widerstand führte die Dringlichkeit vor Augen, mit der die deutlich proeuropäisch eingestellten Georgier derzeit gegen die repressive Politik einer Regierung kämpfen, der es allein um den eigenen Machterhalt geht.
Cornelius Wüllenkämper über Georgien zwischen Widerstand und Isolation, einen Diskussionsabend in Berlin. Krabat, ein Name mit einem ganz eigenen, sprechenden Klang. Krabat heißt der Müller-Lehrling, der der Teufelsenergie seines Meisters entkommen muss. Junge und ehemals junge Ottfried-Preußler-Fans kennen die Geschichte aus dem Kinderbuchklassiker. Doch das Original ist eine Sage der Sorben, jenes Volkes aus der Gegend ungefähr zwischen Görlitz und Magdeburg. Eine eigene Sprache, eigene Traditionen und eigene Geschichten zeichnen diese anerkannte Minderheit in Deutschland aus. Die eigene Sprache, die begegnet einem bereits auf Straßen und Ortsschildern. Cottbus zum Beispiel heißt auf Sorbisch Chossebusch. Und am dortigen Staatstheater fand gestern eine Krabat-Premiere statt, inszeniert von Wolfgang Michalek. Michael Lages war dabei.
Das hier ist Kraj Gluki, Glücksland, so sagt es jedenfalls ein kleines Schild vor der großen Wiese im Innenhof der früheren Alvensleben-Kaserne mitten in Cottbus. Verwaltung und Probebühnen vom Theater sind hier zu Hause und auch andere öffentliche Ämter und Einrichtungen. In diesen Tagen aber klingt und singt die Kraj Gluki-Wiese auf unterschiedlichste Weise. Der Bürgerchor des Theaters und die lokale Singakademie beschwören Sakula, den kleinen Bach, an dem die Geschichte von Krabat beginnt.
Die Weltgeschichte wüsste nicht von den Dörfern an der Sakula, hätte nicht Krabat hier gelebt.
Krabat, das ist das Kind einer bettelarmen Mutter, womöglich auch eines Fremden, eines Kroaten halt, das die Mutter gerade im Sumpf ertränken will. Aber eine magische Mittagsfrau ganz in Weiß taucht auf, sie will und wird das Kind retten.
Er wird viel lernen, er wird zum Befreier, zum Retter, zum Held.
Ein Held, geboren, das Volk zu befreien?
Meint die skeptische Mutter. Am Schluss wird sie es sein, die den Sohn rettet und damit vielleicht wirklich einen Helden. Geleitet vom Chor verlassen wir das Kraj Gluki. Auf die Bühne nebenan, vor den alten Glockenturm der Kaserne, hat Francis O'Connor außer den Tribünen fürs Publikum mit viel Fantasie eine Mühle gebaut, mit einer handbetriebenen Drehbühne in der Mitte, die der Mühlstein ist. Die Flügel über der Szene treibt ein wacker strampelnder Radfahrer an. Zuweilen taucht sogar ein drohend haushoher, mordsgefährlicher Rabe auf. Hier in der schwarzen Mühle des zauberkundigen und sehr finsteren Müllermeisters, der die Gehilfen gefangen hält wie eine totgeweihte Sekte, beginnt der Weg des Jungen, der Krabat heißt.
Ich will lernen, etwas wissen. Ich suche das Glück. Ich bin überall zu Hause, doch die Lausitz ist Heimat. Hier will ich leben, hier will ich sterben.
Leben und Arbeit in der Mühle sind Fron und Knechtschaft pur. Nur eine Freundschaft gibt's für Krabat unter den anderen Knechtinnen und Knechten und außerdem den Traum von einer schönen, lockenden Sängerin. Armin Petras und Wolfgang Michalek haben die Fabel geschickt und völlig kitschfrei verdichtet, immer wieder durchsetzt von vielerlei Gesängen, von den Chören mystisch weißer Mittagsfrauen wie der Bürgerinnen und Bürger und dem vielseitigen Solo-Gitarristen. Das Drama in der Mühle nimmt sowohl die Entwicklung des Kollektivs wie die des potenziell widerständigen Einzelnen ins Visier. Und über die Kraft der Geschichte hinaus wirkt natürlich dieser offene Raum, Schwalben inklusive, die das Terrain im Laufe des Abends erobern. Schließlich werden Macht und Magie des Müllers wie des Rabenfluchs gebrochen, aber eben nicht nur durch Krabats widerständige Energie und auch nicht durch die beiden liebenden Mädchen, sondern durch die Mutter, die sich zum Kind bekennt, das sie einst nicht haben wollte. So wird auch ein etwas biologistisch-nationalistisches Finale möglich, fürs Stück wie fürs Glücksland. Nur wenn wir Mutter, Volk und Heimat folgen, ist Rettung möglich vor Müllers Macht. Das war und blieb für Land und Volk der Sorben der Kern der Krabat-Legende. Von der Musik begleitet führt das Ensemble uns, das Publikum, zurück auf die Wiese nebenan, zurück halt ins Kreigluki, ins Glücksland. Noch eine Weile wird gesungen und getanzt, gegessen und getrunken, wie berauscht von einem starken Abend im Theater. Und auch die Frau ist noch da, die in ihrem Zelt aus der Hand liest, die Zukunft, von der wir sonst nichts wissen.
Michael Lages über Krabat, eine Neuinszenierung der sorbischen Erzählung am Staatstheater Cottbus. Die französische Schauspielerin Anouk Aimée ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Doris Schäfer-Noske erinnert an sie in den Kulturmeldungen.
Anouk Aimée war eine der großen Ikonen des französischen Kinos. Eigentlich hieß sie ganz anders, nämlich Nicole Françoise Dreyfus. Den Vornamen Anouk hat sie von ihrer ersten Rolle übernommen, die sie mit 14 spielte. Den Nachnamen Aimée, also die Geliebte, verdankte sie dem Dichter Jacques Prévert. Meist spielte sie auch in Liebesgeschichten, oft scheue, rätselhafte und verschlossene Frauen. International bekannt wurde sie durch ihre Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Federico Fellini in La Dolce Vita und 8,5, ein Filmemacher, dem sie sehr dankbar war.
Avec Fellini, là vous parlez d'un génie.
Bei Fellini reden Sie von einem Genie. Das waren für mich mit die besten Momente meines Lebens, weil mir dieser Mann unwahrscheinlich viel beigebracht hat, vor allem sich nicht ernst zu nehmen. Ich begann das Kino zu lieben, als ich mit ihm zusammenarbeitete. Das war auch nicht nur Arbeit, es war eine Art zu leben.
Mit dem Film Ein Mann und eine Frau von Claude Lelouch folgte 1966 der Durchbruch in Hollywood. Dieser Film, in dem sie sich in einen verwitweten Rennfahrer verliebt, wurde mit einem Oscar ausgezeichnet und Anouk Aimée erhielt für ihre Rolle eine Oscar-Nominierung und einen Golden Globe. Ein Film, zu dem es eine Fortsetzung 20 Jahre später gab und noch einen dritten Teil, die schönsten Jahre eines Lebens vor 5 Jahren. Die Medienkünstlerin Hito Steierl hat vor 1,5 Jahren den Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens abgelehnt und sich stattdessen eine Diskussion gewünscht über antisemitische Passagen im Werk des Dada-Mitbegründers Hugo Ball. Die Stadt ging darauf ein und so haben seitdem zahlreiche Vorträge und Diskussionsrunden stattgefunden, gestern Abend dann ein Rückblick und Ausblick. Dabei betonte Salome Hohl, die Direktorin des Cabaret Voltaire in Zürich und Jurymitglied des Hugo-Ball-Preises, wie wichtig es sei, die Diskussion weiterzuführen.
Selbst für mich, die das Dada-Haus verwaltet, waren diese Passagen auch nicht so präsent. Und ich denke eben, dass Antisemitismus wirklich etwas ist, mit dem wir uns fortlaufend auseinandersetzen müssen, mit Diskriminierungsmechanismen. Da müssen wir fortlaufend lernen und miteinander im Gespräch bleiben. Das braucht Prozesse, die das anstoßen.
Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick hat zusammen mit dem Stadtrat beschlossen, den Hugo-Ball-Preis teilweise zu verändern.
Neben dem Hauptpreis wollen wir den Förderpreis auch als einen Toleranzpreis verändern, indem wir Künstlerinnen und Künstler berücksichtigen dabei, die sich besonders mit dem Thema Antisemitismus, Diskriminierung, Rassismus beschäftigen.
Eine Diskussion in Pirmasens gestern Abend über Hugo Ball und den ihm gewidmeten Preis. Und der Bochumer Historiker Bernd Faulenbach ist gestorben, im Alter von 80 Jahren. Viele Jahre lang war er Vorsitzender des Vereins gegen das Vergessen für Demokratie. 1992 entwickelte er die sogenannte Faulenbach-Formel, die noch heute als geschichtswissenschaftlicher Konsens gilt in der Auseinandersetzung mit NS-Verbrechen und Stalinismus. Sie lautet sinngemäß: NS-Verbrechen nicht relativieren, kommunistisches Unrecht nicht bagatellisieren.
Doris Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank dafür. Das Treffen der ostdeutschen Regierungschefs mit Bundeskanzler Scholz in Wittenberg wird gleich Thema sein in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute. Mit Dank fürs Zuhören verabschiedet sich am Mikrofon Marja Elmenreich.